Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie heute Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Die Erde, sie befindet sich im Dauerbeschuss der unterschiedlichen Krisen. Klimakatastrophe, Artensterben, Flucht und Verdrängung sind nur einige von vielen. Architektur und Urbanismus haben daran ihren Anteil. Das Bauen ist weltweit für 60% des Mülls verantwortlich. Sie haben aber auch die Kraft, etwas gegen diese Krisen zu tun. Die Ausstellung Critical Care im Architekturzentrum Wien stellt Architekturkonzepte für einen Planeten in der Krise vor. Mehr dazu im Laufe unserer Sendung. Außerdem reden wir über ein Stück Kulturgeschichte, das in das Archiv der Berliner Akademie der Künste umzieht, und über Ulrike Sühars neues Stück Drift, das beim Heidelberger Stückemarkt uraufgeführt wurde. Zunächst aber soll es um Leonardo da Vinci gehen. Natürlich, am 2. Mai jährt sich sein Todestag zum 500. Mal. Ein willkommener Anlass für viele Museen, an das immer noch rätselhafte Multitalent zu erinnern. Der Pariser Louvre etwa richtet Leonardo im Herbst eine große Schau aus. Und auch in Italien gab und gibt es viele Ausstellungen. Mit einer davon wollen wir uns jetzt ausführlicher befassen. Sie beleuchtet die Wurzeln Leonardos. Verrocchio, Meister von Leonardo, heißt die Schau. Sie wird im Palazzo Strozzi in Florenz gezeigt und Anja Reinhardt hat sie gesehen. Verrocchio ist als Lehrer von Leonardo bekannt, Frau Reinhardt, aber was für eine Bedeutung hatte seine Werkstatt denn?
Ja, eigentlich eine, die man nicht unterschätzen kann, also auch als Schnittstelle zwischen Früh- und Hochrenaissance. Verrocchio steht heute ja doch im Schatten seiner Schüler Leonardo da Vinci und Sandro Botticelli, wobei wir nicht genau wissen, ob Botticelli wirklich bei ihm gelernt hat oder in Verrocchios Werkstatt gearbeitet hat. Und eigentlich geht es in der Ausstellung darum zu zeigen, dass es ohne Verrocchio und seine Werkstatt das Renaissance-Florenz von Lorenzo il Magnifico, dem großen Förderer der Künste aus der Medici-Familie, so nicht gegeben hätte. Nochmal kurz die Zeitspanne, um die es hier geht. Verrocchio wurde 1435 geboren, Leonardo 1452. Etwa Ende der 1460er Jahre kommt der noch sehr junge Leonardo in die Werkstatt und es gibt zu dieser Zeit eine ziemlich große Anzahl an Werkstätten in Florenz, weil es Familien gibt, die es sich einfach leisten können, ihren Status mit Kunst zu unterfüttern. Bei Verrocchio treffen sich nun Leonardo, Botticelli, Perugino, Ghirlandaio und Lorenzo di Credi. Also das ist sowas wie eine super Talentschmiede, sowas wie ein Think Tank eigentlich.
Verrocchio war ja auch ein vielseitiger Künstler. Von ihm stammen jedenfalls außergewöhnliche Skulpturen, Bronzeskulpturen. Und es wird ja auch erstmals jetzt eine kleine Terrakotta-Plastik von Leonardo gezeigt. Das gilt ja als eine kleine Sensation.
Ja, also es geht um die Terrakotta-Plastik Madonna mit lachendem Kind, wahrscheinlich 1472 entstanden. Leonardo da Vinci musste also 19 oder 20 Jahre alt gewesen sein. Und die Sensation ist, dass es die einzige Skulptur wäre, die Leonardo da Vinci der Nachwelt hinterlassen hätte. Also bislang wurde diese Terrakotta-Plastik Antonio Rossellini zugeschrieben. Und wir sehen eine nachsichtig nach unten blickende Maria mit einem durchaus geheimnisvollen Lächeln, die auf das Jesuskind schaut, das ziemlich vergnügt mit Blättern oder Federn spielt. Das passt beides stilistisch zu Leonardo, der eigentlich weniger Heilige, sondern echte Menschen gemalt hat. Das spielende Jesuskind kennen wir zum Beispiel auch aus dem Gemälde der heiligen Anna Sebdritt. Und Kurator Francesco Cagliotti hat erklärt, dass es Zeichnungen von Leonardo gibt, die auf die Skulptur hinweisen, also eine große Ähnlichkeit zwischen dem Gesicht der Maria und dem des Kindes, zwischen den Skizzen und der fertigen Skulptur. Und im Gegensatz zum Salvator Mundi ist diese Terrakotta-Arbeit, die dem Victoria and Albert Museum gehört, nicht zu verkaufen. Hier geht es also nicht um Marktwert und Preissteigerung, wobei es sicher den Wert der Ausstellung nochmal erhöht hat, dass da jetzt ein Leonardo als Skulptur steht.
Damit kann man sicherlich rechnen. Verrocchio ist ja 17 Jahre älter als Leonardo und damit, er stand an der Übergangszeit von der Früh- zur Hochrenaissance, damit musste er ja auch unweigerlich zu einer Art Bindeglied werden. Was war denn das Stilprägende? Was gab er an seine Schüler weiter?
Ja, so ganz auszumachen ist das tatsächlich nicht, weil da ganz viel verschwimmt auch. Was ist der Einfluss, den Verrocchio auf seine Schüler hat? Was greifen sie auf? Womit beeinflussen die Schüler wiederum auch Verrocchio? Also was man wirklich sehr gut sehen kann, ist, dass es so eine doch relativ schöne Linie gibt von Donatello am Anfang, noch vor Verrocchio, und dem fast gleichaltrigen Desiderio da Settignano, die beide Skulpturen geschaffen haben und sich sehr ausdrucksstark und auch lebendig lebendig mit der Skulptur beschäftigen. Die Siderio da Settignano, das ist noch eine Besonderheit, beschäftigt sich auch mit Frauengesichtern. Das wiederum, das fließt eindeutig in diese Werkstatt ein bei Verrocchio. Und das wiederum beeinflusst, glaube ich, auch Leonardo, der ja doch sehr spezielle Frauengesichter gemalt hat. Dann sieht man diese Landschaften im Hintergrund, die wahrscheinlich aus dem Flämischen kommen. Und auch das Farbenspiel, auch eine gewisse Lebendigkeit der heiligen Figuren. Und da muss man ganz klar sagen, da hat Verrocchio sicherlich Einfluss auf Leonardo gehabt.
Also, Entdeckungen sind dort zu machen. Ein Blick in die Lehrjahre Leonardo da Vincis. Anja Reinhardt über die Ausstellung Verrocchio, Meister von Leonardo, die noch bis zum 14. Juli in Florenz zu sehen ist. Vielen Dank. Um zu unserem nächsten Thema überzuleiten, könnten wir uns der Drehbühne bedienen. Von Da Vinci 1490 entworfen, war sie im 19. Jahrhundert hilfreich für schnellere Szenenwechsel. Und damit sind wir beim Heidelberger Stückemarkt. Jedes Jahr konkurrieren hier junge Dramatiker um den Autorenpreis, der nicht nur mit 10.000 Euro dotiert ist, sondern auch eine Uraufführung des prämierten Werks beinhaltet. Nachmittagelang werden also Stücke vorgelesen und diskutiert und am Ende auch preisgekrönt. Daneben gibt es einen Länderschwerpunkt. Diesmal ist es die Türkei, die leidet momentan ja nun wirklich unter den politischen Verhältnissen. Und es gibt beispielhafte Gastspielaufführungen junger Dramatik aus vielen Theatern der Republik. Eröffnet wurde der diesjährige Stückemarkt gestern mit dem Siegerstück des letzten Jahres, Ulrike Sühas Drift, Christian Gampert.
Schon das Stück mit dem schönen Titel Autofahren in Deutschland, mit dem Ulrike Sühar 2002 zum ersten Mal am Autorenwettbewerb in Heidelberg teilgenommen hat, war handlungstechnisch leicht überinstrumentiert. Seitdem ist es nicht unbedingt besser, eher noch komplizierter geworden. Ausgehend von einem Krimi-Plot, Mord oder Unfall oder Selbstmord, schreibt Ulrike Sühar immerhin richtige Figuren und nicht nur Textflächen, oder sie versucht es wenigstens. Allerdings ist der Aufbau von Drift so vielschichtig, anders gesagt ein rechtes Durcheinander, dass weite Teile des Stücks ins Video ausgelagert werden müssen. In einem kleinen Nordseedorf frisst das Meer an den Klippen herum. Also Achtung, Häuser drohen abzustürzen, irgendwas ganz Schlimmes ist im Anzug, die Naturgewalten oder auch fremde Menschen, von denen sich manche hier ein Ferienhaus bauen möchten. Der Bürgermeister, mit nervender Jovialität gespielt von Olaf Weißenberg, verscherbelt über ein Maklerbüro aber vor allem Grundstücke, die in der Nähe der ortseigenen Kläranlage liegen. Das stinkt und niemand ist glücklich. Auch Ulrike Sühars Text hätte dringend einer Kläranlage bedurft. Leider ist das beim letztjährigen Stückemarkt niemandem aufgefallen. Und so dürfen wir das Werk nun in voller Schönheit und mit allen Geschwätzigkeiten zur Kenntnis nehmen, die ein Dorfleben so mit sich bringt.
Jeder fragt mich ständig nach dem Jungen am Kiosk. Wie geht's dem Jungen im Wartezimmer? Wie geht's dem Jungen? Wie soll's dem Jungen schon gehen? So wie immer, glaube ich.
Ulrike Sühar wollte ein Stück über die Provinz schreiben, aber sie hat keine Sprache dafür. Die Leute in ihrem Nordseekaff reden so, wie eine ICE-reisende, stipendiengestellte Theaterautorin sich das halt vorstellt. Man müsste den Menschen mal zuhören. Zum anderen, diese Figuren reden viel zu viel. Wer je eine Dorfkneipe besucht hat, der weiß, dass ein bestimmendes Element dort das Schweigen ist, wenn nicht gerade der Stammtisch die Lufthoheit hat. Aber auch da herrscht dann eine ziemlich laute Sprachlosigkeit. Man möchte ja nicht gleich Horvatsche, Beobachtungsgabe und dialektalen Künstlichkeitsjargon erwarten. Aber ein bisschen Mühe sollte man sich mit der Sprache schon machen. Sühar aber lässt es laufen, ganze Wassermassen von Text. Liegt wohl an der Nordsee. Im Dorfkrug, Seekrug, sitzen saturierte ältere Damen und reden Reaktionäres, manchmal auch über Lyrik. Das sind so die Nebenwirkungen der Quote. Keine alten Säcke mehr am Stammtisch, sondern dicke Damen. Eine Frau, die eigentlich nicht hier sein sollte, so heißt die wirklich, hübscher Einfall. Diese Frau erkundet als heimkehrende verlorene Tochter die örtlichen Verhältnisse, angetan mit einem Ostfriesen-Nerz. Ihr Gesicht sieht man nie. Ein Besserwisser Friedrich, von dem alle ständig reden, Architekt aus der Großstadt in der Provinz gestrandet. Friedrich ist auch in Heidelberg ein ziemlich aufgeblasener Mahner in der Wüste oder vielmehr am Wasser. Er sieht den Meeresspiegel steigen und die Klippen ebenso abdriften wie die öffentliche Meinung. Das Weltende naht, aber keiner will es hören. Ein Volksfeind für die Vorabendserie, der endlos monologisiert. Regisseur Gustav Rüb nimmt die große Palette zur Hand und trägt richtig dick auf, vom effeminierten Kellner bis zum jugendlichen Sohn und zum Stammtisch-Trio aus alten Schachteln. Aber richtig lustig ist es nicht, eher verworren und langweilig. In der Aufführung laufen, schreiten, schleichen übrigens in regelmäßigen Abständen bunt angezogene Jogger durchs Bild, Großstädter, die sich offenbar ins Theater verirrt haben. Will sagen, es ist zum Davonlaufen oder Davonjoggen.
Christian Gampert über Ulrike Sühars neues Stück Drift. Das Architekturzentrum in Wien zeigt in seiner neuen Ausstellung Critical Care Architektur- und Urbanismusprojekte aus aller Welt. Projekte, die sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung stellen. Die beiden Kuratorinnen Angelika Fritz und Elke Krasny haben dafür 3 Jahre lang nach Beispielen gesucht und zeigen nun 21 realisierte Projekte aus dem 21. Jahrhundert. Sie bezeichnen diese als Vertreter einer Architektur, die Sorge trägt. Für den Menschen, aber eben auch für alle anderen Lebewesen und die Natur. Laura Weißmüller, Architekturkritikerin bei der Süddeutschen Zeitung, hat die Ausstellung, die am Donnerstag eröffnet worden ist, schon gesehen. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, gibt es etwas, was die Projekte miteinander verbindet?
Also auf den ersten Blick würde man sagen, nein. Dafür sind die Weltregionen einfach zu unterschiedlich, wo diese ganzen Projekte entstanden sind. Wenn man sich die aber dann doch genauer anguckt, merkt man, es gibt eine ähnliche Herangehensweise. Es gibt keinen Stil der Architektur des Sorgetragens, sondern wie man es geschafft hat, die zu entwickeln. Und zwar, indem extrem viele und extrem unterschiedliche Akteure daran gearbeitet haben. Da sind natürlich Stadtplaner und Architekten, da sind aber auch Anthropologen, Biologen, Rechtsanwälte. Und da sind auch, das ist auch sehr interessant, die Stadtverwaltung war oft mit involviert oder gemeinwohlorientierte Unternehmen. Das heißt, wir haben hier es eben nicht mit reinen Bottom-up-Bewegungen zu tun, auch keinen Top-Down-Bewegungen, sondern in gewisser Weise hat oben und unten zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass Graswurzelbewegungen allein einfach gegen diese multiplen Krisen, die wir gerade alle haben, nicht die Kraft entwickeln, die sie bräuchten.
Sie haben schon von den Unterschieden der Projekte gesprochen, auch der Tatsache geschuldet, dass sie aus ganz unterschiedlichen Regionen und Erdteilen kommen. Aber gibt es auch Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die, dass, Sie haben es gerade auch schon erwähnt, alle Projekte mit vereinten Kräften von oben und unten entstanden sind?
Genau, also man hat versucht, alle an einen Strang ziehen zu lassen. Also so etwas wie eine gemeinwohlorientierte Bodenstiftung, die sie in Puerto Rico entwickelt haben, ist nur möglich, wenn auch wirklich die Stadtverwaltung auf der Seite dieser Projekte sind. Das kann man als kleine Bürgerinitiative nicht schaffen, diese Kraft zu entwickeln.
Und wie ist das diesem Projekt gelungen? Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen einer gelungenen Initiative, die auch gezeigt wird in Wien?
Ja, da gibt es zum Beispiel eins, was relativ nah zu uns ist. Das ist Barcelona, die sogenannten Superblocks. Da hat man seit 2016 versucht, in ganz normalen Nachbarschaften den Autoverkehr rauszunehmen. Und da kann man sich vorstellen, das stößt natürlich erstmal auf Widerstände, weil Parkplätze fehlen, weil die Leute nicht mehr an ihre Häuser kommen. Und das hat man geschafft, indem man sehr viele Bürgerinformationsveranstaltungen gemacht hat. Man hat aber auch erstmal temporär die Autos rausgenommen und so wurde den Leuten Schritt für Schritt klar, was sie eigentlich gewinnen, wenn ihnen die Straße wieder gehört.
Der Versuch, nicht noch mehr Autos in die Städte zu lassen, das ist ja ein Ziel, das auch deutsche Städte durchaus interessieren könnte.
Genau, also man merkt auch, egal wie weit diese Projekte von uns entfernt scheinen mögen. Es gibt zum Beispiel eins, was mich sehr beeindruckt hat. Da hat man ein ehemaliges Kaufhaus in Rio in einen öffentlichen Ort verwandelt. Da ist jetzt Kantine und Café drin, Theater und oben sogar ein Schwimmbad. Und öffentliche Räume fehlen uns ja auch immer mehr in Zeiten der Privatisierung. Und wie sowas möglich ist, zeigen ganz, ganz viele Projekte. Und das Tolle daran ist auch, all diese Projekte sind realisiert.
Wenn es sich um Projekte handelt, die schon realisiert worden sind, dann ist es auf jeden Fall nicht richtig, diese Ausstellung als einen utopischen Versuch zu beurteilen.
Das finde ich gerade den richtigen Ansatz, weil oft wird Architektur zu grünen Weltrettern stilisiert, die alles schaffen können. Aber dann hat es meistens mit sehr viel Ferne zu tun, mit der Utopie. Hier hat man gesehen, nein, es ist möglich, es ist machbar, es ist auch mit wenig Geld machbar. Es sind fast alles Low-Budget-Projekte, aber es erfordert schon eine andere Herangehensweise und auch ganz klar eine andere Art von Ökonomie. Denn all diese Projekte sind nicht möglich in einer kurzen Zeit. Und das zeigt auch, es ist da eine andere Art, wie mit Mitteln umgegangen wird, als das im reinen Kapitalismus möglich ist.
Von einer Architekturausstellung, die sich um das Sorgetragen im städtischen Umfeld bemüht, verlangt man ja auch, dass sie selber nachhaltig konzipiert ist und arbeitet.
Das haben die da sehr gut umgesetzt. Und zwar, man sieht sofort, auch man selbst in Wien ist Teil der Klimakrise. Denn die Ausstellungshalle, in denen die Projekte gezeigt werden, ist nicht klimatisiert. Und in Wien wird es sehr warm. Die Ausstellung läuft über den Sommer. Das heißt, auch in dieser Halle wird es sehr warm. Und man hat versucht oder überlegt, was kann man machen, um das Klima zu verbessern, aber vielleicht auch die Aufenthaltsqualität. Man hat vor die Halle Bäume gestellt, die für Verschattung sorgen. Man hat in den Lichthof einen temporären Garten angelegt und man misst jetzt auch, was das für das Klima, was das für die Luftqualität bedeutet. Und außerdem hat man die gesamte Ausstellungsarchitektur aus einer festen Pappe hergestellt. Das heißt, die ist sehr materialschonend, leicht und auch wieder recycelbar.
Mit Laura Weißmüller, Architekturkritikerin bei der Süddeutschen Zeitung, sprach ich über die Ausstellung Critical Care, noch bis zum 9. September im Architekturzentrum Wien zu sehen. Die Sendung Essay und Diskurs widmet sich morgen übrigens dem Thema Großstadtgestalten, Urbanität im Wandel ab 9.30 Uhr in diesem Programm. Nicht verzaubern, sondern für morgen stark machen. Das will das Gripstheater. Und das schon seit 50 Jahren. Sozialkritische Kinderstücke spielen seither mit Klischees, Vorurteilen und gängigen Rollenzuschreibungen. Später folgten auch Theaterstücke für Jugendliche und Erwachsene. Bekannt als Emblem ist das kleine schwarze Männchen, das aus einer Kiste lugt, auf dessen aufgeklappten Deckel das Wort Grips in Großbuchstaben steht. Im Laufe seiner Geschichte sorgte das Theater für die eine oder andere Kontroverse, eine Unruhe, die in vielen Umzügen des Theaters zum Ausdruck kam. Beim letzten Mal stand der Umzug des Archivs in das Archiv der Akademie der Künste an. Morgen wird die Archivübergabe offiziell in der Akademie der Künste gefeiert. Und bevor es losgeht, habe ich mit dem Archivdirektor der ADK, Werner Hegewald, über den Neuzugang gesprochen. Warum hat das Archiv der Akademie der Künste das Grips-Archiv überhaupt in seine Obhut genommen?
Einer unserer Sammlungsschwerpunkte ist das Berliner Kulturleben. Und dazu gehören natürlich nicht nur Künstlervereinigungen, Schriftstellerverbände oder auch Sprech-, Musik- und Kabarettbühnen, sondern auch Kinder- und Jugendtheater. Und das Grips hat hier Maßstäbe gesetzt, hat einen hervorragenden Ruf, hat über Berlin hinaus ausgestrahlt als wesentliches Kinder- und Jugendtheater, und deswegen haben wir es übernommen.
Der Gründer des Grips-Theaters, Volker Ludwig, ist auch froh über den Umzug in ihr Archiv, vor allem deshalb, weil er wohl 50 Jahre um die Anerkennung seines Kinder- und Jugendtheaters gekämpft habe, wie er selber sagt, auch um zu erleben, dass es irgendwann gleichwertig neben den anderen renommierten Bühnen Berlin steht. Steht Ihre Aufnahme auch dafür, dem jungen Theater in Ihrem Archiv einen Platz einzuräumen als wichtiger Teil der darstellenden Kunst?
Ja, als wichtiger Teil der darstellenden Kunst, als wichtiger Teil der Berliner Kulturgeschichte auch. Das ist ein Sammelschwerpunkt unseres Hauses und dafür steht das Grips. Das ist ja aus einer kleinen privaten linken Bühne im 1968er Jahr entstanden und daraus ist ein innovatives und sozialkritisches Theater geworden für Kinder und Jugendliche, das Generationen von Zuschauern geprägt hat. Das ist eine Erfolgsgeschichte.
Versuchen Sie diesen Blick, den Sie gerade geschildert haben, eines modernen Kindertheaters mit sozialkritischem Hintergrund auch festzuhalten? Und wenn ja, wie machen Sie das? Ist das kleine schwarze Gripsmännchen auch bei Ihnen dabei und in der Kiste?
Naja, klar. Das ist ja sozusagen das Leittier des Gripstheaters, was in Form eines Maskottchens schon auch mit ins Archiv gewandert ist. Wie können wir diese Idee von Grips bewahren, indem wir das Material aufbereiten, aufarbeiten und der Forschung zur Verfügung stellen? Und da haben wir schon einiges getan. Unsere Mitarbeiterinnen in der Abteilung Darstellende Kunst haben schon mehr als 1000 Konvolute erschlossen, die man, morgen ist die offizielle Eröffnung, ab dann benutzen kann und auch online in unserer Datenbank einsehen kann.
Ihr Archiv, das Archiv der Akademie der Künste, gilt ja als bedeutendes Archiv zur Kunst und Kultur der Moderne, vielleicht auch als bedeutendstes im deutschsprachigen Raum. Eine Archivabteilung darunter ist die der Darstellenden Kunst. Nun ist Theater aufgrund seines Live-Charakters ja nicht einfach für ein Archiv. Wie lässt sich transitorisches Kunstwerk dauerhaft bewahren?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben einen extra Bereich Theaterdokumentation, der gezielt Theaterinszenierung im deutschsprachigen Raum versucht zu dokumentieren, auf verschiedenen Ebenen, durch Probennotate, durch Videomitschnitte, durch alle Materialien, die während einer Vorbereitung einer Inszenierung und der Inszenierung selbst entstehen.
Und für wen bereiten Sie die Sammlung bzw. auch die Kunstwerke in erster Linie auf? Also für Wissenschaftler, die Sie gerade schon erwähnt haben, zum Beispiel, die im Bereich Theatergeschichte forschen, oder auch für die Öffentlichkeit?
Naja, die Wissenschaft ist ja ein Teil der Öffentlichkeit. Sie zählt sicherlich zu einer ganz starken Benutzergruppe in unserem Archiv. Dazu kommt die Schule hinzu. Natürlich kommen die kreativen Bereiche hinzu. Es gibt also durchaus Theaterstudenten, es gibt durchaus Theater, die unsere Materialien benutzen.
Noch einmal kurz zurück zu Grips. Ist es das erste Kinder- und Jugendtheater, das Sie nun in Ihren Beständen beherbergen?
Ja, es ist das erste und es wird sicherlich auch das einzige bleiben, weil es eine außergewöhnliche Einrichtung ist und wir mit diesem Beispiel für den Bereich des Kinder- und Jugendtheaters die Überlieferung abgedeckt haben.
Grips muss man einfach haben. Der Direktor des Archivs der Akademie der Künste, Werner Hegewald, über den Umzug des Grips Theaterarchivs in die Räumlichkeiten der ADK, der morgen groß und laut gefeiert wird. Und vom subversiven Agitprop zu handgreiflichen Protesten, die sich auch heute wieder in Kolumbien ereignet haben. Mehr als 1 Million Menschen haben sich an ihnen beteiligt, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren. Der Fotograf Jesus Abad hat die Gräuel des bewaffneten Konflikts in Kolumbien über 25 Jahre lang dokumentiert. Massaker der FARC, der Paramilitärs, ebenso wie Landvertreibungen. Burkhard Birke hat eine Ausstellung mit seinen Arbeiten in Bogota besucht.
Seine Arbeit sei ein ständiger Kampf gegen das Vergessen. Jesus Abad ist Überzeugungstäter. Selbst Kind einer vom Land vertriebenen Familie hat der 52-jährige Fotoreporter seine Augen, Ohren und Kamera ganz in den Dienst der Opfer des jahrzehntelangen Konflikts in Kolumbien gestellt. Zigtausende Fotos hat er in den letzten 25 Jahren geschossen, Massaker, Flucht und Gräueltaten dokumentiert.
Hemos privilegiado hacer un homenaje a las víctimas, ¿no?
Wir haben uns dafür entschieden, in der Ausstellung vor allem die Opfer zu würdigen. Deshalb zeigen wir die Gesichter und das Leben der Menschen, die unter der Gewalt gelitten haben. Mit den Bildern wollen wir aber auch die Notwendigkeit zur Versöhnung aufzeigen.
Knapp 600 Fotos hat Kuratorin Maria Belén Sáez de Ibarra mit ihrem Team ausgewählt und auf 4 Säle im Obergeschoss des Klosters San Agustin verteilt.
Wir haben die Fotos entsprechend der Dynamik des bewaffneten Konflikts zusammengestellt und auf die Räume verteilt. Der erste Saal mit dem Titel »Das schweigende Land« behandelt die Vertreibung. Der zweite steht unter dem Thema »Es gibt keine Finsternis, die das Licht nicht besiegt« und nimmt Bezug auf Entführung, Mord und gewaltsames Verschwinden. Und dann gibt es zwei große Säle mit Bildern über die großen Verbrechen, die Abad über all die Jahre dokumentiert hat, und zwar aus der Opferperspektive.
Besonders beeindruckend ist der erste Saal, wo aus alten Zeitungen gebaute Bäume einen speziellen Rahmen schaffen. Viele Fotos sind schwarz-weiß, einige farbig. Zu sehen sind vor allem Kinder und Frauen, deren Söhne und Töchter in den Krieg zogen, Vertriebene, verzweifelte, bewaffnete Gruppierungen in teils absurden Situationen. Es geht nicht um Effekthascherei, sondern darum, dass sich hinter jedem traurigen Augenpaar, hinter jedem Bild Lebensgeschichten, menschliche Schicksale verbergen. Ein Massaker der Paramilitärs in Urabá. Jesus Abad selbst führt immer wieder und gerne Besuchergruppen durch die Ausstellung, erzählt das, was Besucher wie Ricardo sonst nur erahnen können.
Das sind Lebenssituationen und nicht nur Fotos für mich. Es bricht mir das Herz und man weiß nicht so recht, ob man in die Tiefe der Angst Kolumbiens und seiner Menschen schaut oder nur oberflächlich sieht, was sie durchlitten haben.
Wir haben alle Angehörige, die Opfer des Krieges geworden sind. Diese Ausstellung appelliert aber auch, den Frieden und das wenige Erreichte zu verteidigen.
Anders als Ana Maria Montoya verdrängen viele Kolumbianer die Vergangenheit. 7 Millionen Vertriebene, mehr als 300.000 Tote und Verschwundene, Entführungen. Guerilla, Paramilitärs, Militärs als Täter, aber irgendwie auch als Opfer. Jesus Abads Fotos klagen nicht an. Sie dokumentieren, schockieren, bringen die Besucher ins Grübeln. Die Ausstellung mit dem bezeichnenden Namen Testigo, Zeuge, ist mehr als nur ein Zeugnis einer gewaltgeprägten Vergangenheit. Diese Ausstellung ist ein politisches Statement. Sie lebt von der Authentizität der Bilder, die Jesus Abad oft unter hohem Risiko für sein eigenes Leben gemacht hat.
Burkhard Birke über Leben und Arbeit des kolumbianischen Fotografen Jesus Abad. Und die Kulturmeldungen fehlen noch heute mit Susanne Lohwig.
Eine rund 100 Jahre alte Holzkirche im Harz in Sachsen-Anhalt soll umgesiedelt werden, damit sie nicht mehr so oft zum Ziel von Vandalismus wird. Unter anderem wurden häufig die verzierten Bleifenster zerstört. Ziel eines Vereins ist es nun, die Kapelle zu versetzen, vom Wald ins rund 7 Kilometer entfernte Dorf. Ein Grundstück dafür habe die Gemeinde bereits für 1 Euro zur Verfügung gestellt. Aber das allein reicht nicht, denn die Gesamtkosten belaufen sich auf fast 1 Million Euro. Der Verein bemüht sich nun um Spender. Die Bilder des Künstlers Banksy sind in der Regel kostenlos, dennoch möchte jeder gern vom Renommee profitieren und so tauchen immer häufiger Werke in der Öffentlichkeit auf, die Banksy zugeschrieben werden. Das neueste ist eine Schablonenzeichnung, die bei einem Lager der Klimaaktivistengruppe Extinction Rebellion an einer Wand zu sehen ist. Das Bild zeigt ein Kind, das ein Extinction Rebellion Symbol trägt und daneben steht, ab diesem Moment endet die Verzweiflung und die Taktik beginnt. Die für den Londoner Stadtteil zuständige Verwaltungschefin sagt, sie sei sich ganz sicher, das Wandbild sei von Banksy. Er selbst hat das Werk bislang weder auf seiner Internetseite noch im Instagram-Account erwähnt und auch seine Sprecherin beantwortete eine Kommentaranfrage nicht. Ein anderes Kunstwerk sorgt im Gegensatz gerade für ziemlich viel Ärger. Allerdings nicht das Kunstwerk, sondern die Verwendung des Gemäldes Sklavenmarkt des französischen Malers Léon Gérôme. Das Bild zeigt turbantragende bärtige Männer, die eine nackte Frau zu begutachten scheinen. Die AfD benutzt das Bild auf einem Wahlplakat und hat dazu den Slogan verfasst: Europäer wählen AfD, damit aus Europa nicht Eurabien wird. Das US-Kunstmuseum Clark Art Institute, in dessen Besitz das Bild ist, hat die AfD nun aufgefordert, das Gemälde nicht länger zu verwenden. Allerdings gibt es keine Urheberrechte, die dem Museum erlauben zu kontrollieren, wer es wie verwendet. Man könne lediglich an den Anstand der AfD appellieren, heißt es. Kunst und Kultur spielten im Wahlkampf in Spanien bislang nur eine sehr untergeordnete Rolle, beklagen viele Intellektuelle. Morgen finden die vorgezogenen Neuwahlen statt und kaum eine der Parteien hat sich um die Kultur gekümmert. Bei einem der letzten TV-Duelle am vergangenen Dienstag, immerhin dem Tag des Buches, entfielen genau 80 Sekunden Sendezeit auf die Kulturprogramme.
Susanne Lohweg mit den Kulturmeldungen. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten halten Sie die Informationen am Abend mit Rainer Brandes am Mikrofon auf dem Laufenden. Unter anderem geht es um den gestarteten Europawahlkampf der Unionsparteien. Hier im Studio war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Samstagabend.